Handballprofi ist oder war für mich immer der beste Beruf der Welt. Und wenn das irgendwie funktionieren würde, würde ich das auch machen, bis ich, weiß ich nicht, 65 bin. Aber das ist ja von vornherein ausgeschlossen und ich kann das ganz gut akzeptieren, dass das so ist, wie das ist. Das Wochenende und Feiertage werden wieder eine Bedeutung haben. Ich bin nicht mehr ganz so abhängig vom Trainingsplan. Also auf jeden Fall guten Mutes, dass wir sowas wie eine Routine schaffen können. Ich mache ja schon so viel zu Hause, ich schaffe gar nicht mehr. Das wird mit Sicherheit so sein, dass da auch der ein oder andere Termin dabei sein wird, wo ich nicht in kurzer Hose und im Trainingsshirt auflaufen sollte. Dieser Slogan, die Kraft in uns, der ist ja nicht nur dahergesagt, sondern das ist ja was, was in Zukunft auch noch mehr forciert werden muss. Wir sind stolz auf diese Region und glauben einfach, dass hier so viele talentierte Handballer sind und denen wollen wir einen Rahmen geben, sich auch zu Bundesligaspielern entwickeln zu können.
Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Einschlafen sollte ja heute keiner. Mit zwei Kaffee und einer Cola. Starten wir in diesen BHC-Podcast. Mittwoch, 21. Juni, kurz vor 12 Uhr mittags ist es zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Hallo und herzlich willkommen zur Löwenzeit. Heute mit, wo fange ich an? BHC-Legende. Hall of Fame-Neuaufnahme. Langjähriger Spieler und ja, demnächst Funktionär. Nein, das trifft es wahrscheinlich nur so bedingt, aber wir freuen uns sehr, dass er da ist. Fabian Gutbrot, herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch.
Was genau seine neuen Aufgaben künftig sein werden, wie die Verabschiedung so im Rückblick war, wie es ihm überhaupt geht, all das werden wir besprechen. Ja, statt Kaffee und Cola wäre vielleicht auch das ein oder andere Kaltgetränk heute angemessen gewesen, Tom. Aber dazu später mehr. Ich begrüße Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
Ja, hi. Ich weiß gar nicht, warum du sagst 11:30, denn es ist ja 6:30 Uhr, deswegen brauchen wir ja den Kaffee
und die Cola. Entschuldigung. Ich korrigiere, es ist 18:30 Uhr am späten Mittwochabend. Wir sitzen im Garten bei ein paar Kaltgetränken. Thomas schmeißt gleich noch eine Wurst drauf und freuen uns auf diese Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG. Schön, dass ihr dabei seid. Fabian ist bei uns, der vor noch gar nicht allzu langen, vor knapp anderthalb Wochen erst offiziell verabschiedet worden ist. Hast du es inzwischen so diesen Moment, wie das so war, für dich nochmal sacken lassen können, verarbeiten können?
Ja, natürlich. Wie du sagst, das ist ja schon anderthalb Wochen her. Und auch man hat natürlich ganz, ganz viele Gedanken im Vorfeld, wie das ablaufen wird. Ja, ich hatte genügend Zeit, mir das nochmal vor Augen zu führen und freue mich jedes Mal, wenn ich daran zurückdenke.
Das heißt, war es besser, schlimmer, genauso wie du es dir vorgestellt hast?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich fand das sehr, sehr schön. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe mich gefreut über die Geste mit dem Trikot von Arno und mir, dass da hochgezogen wurde. Am meisten habe ich mich aber gefreut, dass wirklich ganz, ganz viele Freunde, Familie von mir zu dem Spiel gekommen sind und diesen Moment mit mir erleben konnten.
Gab es so einen bewussten Moment, wo du, ich weiß nicht, vielleicht an dem Abend nach Hause gekommen bist oder die Tage danach, die Tasche, die Schuhe beiseite gepackt hast und gedacht hast, so, Herr Gutbrot hat Arbeit fertig an dieser Stelle? Oder ist der Moment noch nicht eingetreten?
Jetzt kann ich es einmauern, hat er gedacht.
Endlich. Nein, also wie gesagt, das ist ja auch schon die Wochen und Tage vor dem letzten Spiel, erinnert einen jeder daran, was man jetzt alles zum letzten Mal macht. So, das war eher im Vorfeld ein seltsames Gefühl, weil irgendwie alles wie immer war und doch ganz anders. Aber bis zum heutigen Zeitpunkt habe ich diese Entscheidung, die Karriere zu beenden, nicht bereut und bin sehr, sehr zufrieden damit, wie das gelaufen ist über die letzten Jahre und dann aber auch das letzte Spiel. Nochmal, ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Leute, die da waren, wie das dann in der Halle kommuniziert wurde. Die Reaktionen, auch die Gespräche nach diesem offiziellen Teil, das hat mich einfach wahnsinnig gefreut und wie gesagt, ich bin total einverstanden mit der Entscheidung, die ich getroffen habe.
Wir haben mit Arno Gunnarsson, der vor eurem Abschiedsspiel sozusagen auch hier bei uns war, darüber gesprochen. Arno bleibt ja nun auch als Teil des Trainerteams im Training dann auch näher dran an der Mannschaft. Mit ihm haben wir schon darüber spekuliert, wann er vielleicht doch nochmal die Schuhe anziehen muss. Deine künftigen Aufgaben werden jetzt etwas weiter weg oder zumindest nicht permanent mit der ersten Mannschaft im Training zu tun haben. Kannst du das für dich denn ausschließen, das Thema, oder rechnest du auch schon damit, dass irgendwann vielleicht nochmal die Anfrage kommen könnte, aushelfen zu müssen?
Naja, also ich hoffe es zumindest nicht, weil das würde bedeuten, dass sich irgendein Spieler aus der Profimannschaft verletzt, beziehungsweise dass die Verletzungssorgen so groß sind, dass man den Rentner nochmal aus dem Ruhestand holen muss. Deswegen hoffe ich es nicht. Geplant ist aber schon, dass ich ein paar Trainingseinheiten mit den Profis mitmachen werde. Aber wie gesagt, ich rechne nicht damit, ich hoffe es vor allem nicht, weil das immer gleichbedeutend mit einer Verletzungsproblematik ist.
Die unangenehmste Phase ist ja immer die Sommervorbereitung. Was die Anstrengungen betrifft, musst du da jetzt dann auch schon dabei sein?
Ja, genau muss ich das mit Jamal nochmal abstimmen. Aber Fakt ist, dass ich am Ende der Sommervorbereitung nicht so topfit dastehen muss, wie das die letzten Jahre der Fall war. Deswegen denke ich, dass wir das gemeinsam ganz gut steuern können und sich das auf einem Niveau einpendelt, was auch für mich ertragbar ist.
Du hast ja gesagt, dein Körper macht es einfach nicht mehr so richtig mit immer wieder neue Kleinigkeiten, in Anführungszeichen. Wenn du jetzt das Pensum halt ein bisschen runterfährst und ein paar Einheiten eben machst, dann ist das aber schon in einem Bereich, wo es dann auch angenehm ist und eben nicht wehtut, sage ich mal?
Das weiß ich nicht. Das hatte ich ja noch nie. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich hoffe es, weil, wie gesagt, die letzten Monate schon sehr, sehr anstrengend waren. Das war teilweise dann schon einfach mental extrem schwierig, sich da auf so ein Training oder ein Spiel vorzubereiten, weil man einfach merkt, man ist körperlich nicht in der Lage, und vor allem vergleicht man ja immer, wie das vorher war. Und das konnte ich jetzt zuletzt nicht mehr einbringen, diese körperliche Fitness. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt mit einer Pause und dann mit moderatem Training, dass das funktionieren wird. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass es funktioniert. Deswegen gibt es ja auch die Absprache mit Jamal.
Du hast es ja trotzdem natürlich gern gemacht, die Handballkarriere. So hoffe ich zumindest. Trauerst du dann auch so einer Phase hinterher, gerade halt ja mehreren Monaten, wo du halt auch mal richtig fit warst, wie zum Beispiel Saison 2021, die fällt mir da immer exemplarisch ein, wo du halt fit warst und auch unglaublich gut gespielt hast, unglaubliche Durchschlagskraft auch hattest. Sind das auch so Saisonphasen, in denen man dann, ja, eben, wo man einfach vielleicht auch ein bisschen wehmütig zurückguckt?
Nee, wehmütig würde ich nicht sagen. Ich meine, das ist natürlich Teil des Jobs dann. Und ich denke, ich habe die letzten Jahre schon das beeinflusst, was ich beeinflussen konnte. Und wenn der Körper dann einfach so reagiert, wie er reagiert hat, ist das ja in dem Alter auch nichts Ungewöhnliches. Deswegen bin ich da nicht irgendwie wehmütig. Trotzdem hätte ich mir das natürlich anders gewünscht. Also Handballprofi ist oder war für mich immer der beste Beruf der Welt. Und wenn das irgendwie funktionieren würde, würde ich das auch machen, bis ich, weiß ich nicht, 65 bin. Aber das ist ja von vornherein ausgeschlossen, und oder ich kann das ganz gut akzeptieren, dass das so ist, wie das ist.
Zuletzt hattest du, glaube ich, ein anderes der Achillessehne. Das war das Letzte, was passiert ist, ne, diese Saison.
Genau.
Ja. Ist das jetzt noch beeinträchtigend? Weil operiert wurde es ja nicht, ne?
Nein. Ja, also das, klar, spür ich das noch. Aber das, wie du das vorher angesprochen hattest, das sind auch dann ab einem gewissen Alter sind das ganz viele Kleinigkeiten, die dann einfach nicht mehr zwei Tage dauern, sondern zwei Wochen, und man irgendwie gefühlt nur noch von der einen Verletzung in die andere kommt. Dann wird natürlich so ein normaler Trainingsbetrieb auch schon immer herausfordernder. Ja, aber wie ich sagte, das liegt in der Natur der Sache, das ist in Ordnung, das ist gut so, wie es gelaufen ist. Ich werde jetzt nächsten Monat 35, ich konnte das unglaublich lange auf dem Niveau machen, dafür bin ich dankbar und kann das akzeptieren.
Wenn sich die medizinische Abteilung noch fragt, was sie dann nächstes Jahr macht, wissen wir bei Fabian Gutbrot ein bisschen mehr. Du warst ja nach dem letzten Spieltag noch nicht ganz so sicher, als Tom dich danach fragt, ob du schon was sagen darfst. Jörg Förster hat es dann im Interview bei Tom ein bisschen schon mal gelüftet, auch etwas konkreter, was jetzt deine neuen Aufgaben beim Club sein werden. Wir haben gehört von Betreuung des Elite-Spielers, Spielern des Elite-Kaders, aber auch im Bereich administrativ, im Bereich Partner, Sponsoren, Betreuung und Planung, Durchführung von Camps, also Nachwuchs. Das waren so die Schlagworte, die ich mitgenommen habe. Vielleicht kannst du es jetzt noch mal ein bisschen genauer für uns beschreiben, was jetzt deine Aufgaben sein werden. Das ist ja doch ein bunter Strauß von Dingen.
Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen geht es um die Anschlussförderung in dem Leistungsbereich, sprich ab C-Jugend. Wir haben ja aktuell auch 4 Spieler in der Jugend, die dem sogenannten Elite-Kader angehören, die ein bisschen mit zu betreuen, auf ihrem Weg zu begleiten. Dann geht es aber auch um ganz klassische koordinative Aufgaben für diese sogenannten Schwellenspieler, die zwischen den einzelnen Jugendmannschaften hin und her wechseln, beziehungsweise dann auch in der U23 schon erste Erfahrungen im Männerhandball sammeln sollen. Dann gibt es jetzt die neue Kooperation mit Opladen. Das muss auch jemand koordinieren, die Spieler, die da am Training teilnehmen, die Spieler, die sowohl in Opladen als auch beim BRC in der Jugend spielen sollen. Das gilt es einfach zu planen, dann mit den jeweiligen verantwortlichen Trainern, mit Athletiktrainern, mit Physiotherapie, alles, was dazugehört. Darunter fällt dann natürlich auch Leistungscamps, die zukünftig der Bergische HC ausrichten wird. Ja, und der andere Bereich ist dann eben all diese administrativen Sachen, die Jörg dann angesprochen hat, da geht es dann einfach nur darum, Jörg Förster und Philipp Tichy in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.
Aber das heißt, Stichwort Partner-Sponsorenbetreuung ist damit gefallen. Das heißt, neben dem Trainingsanzug brauchst du demnächst auch häufiger mal ein Hemd, wenn du arbeitest, oder?
Ja, die muss ich mir noch besorgen, aber das wird mit Sicherheit so sein, dass da auch der ein oder andere Termin dabei sein wird, wo ich nicht in kurzer Hose und im Trainingsshirt auflaufen sollte.
Camps leistungsbezogen, heißt das, ist jetzt aber auch schon noch was für Kids oder Jugendliche mit ein bisschen Potenzial? Das sind jetzt keine reinen Handball-Schnupper-Camps, sondern schon so ein bisschen auf einem gehobenen Niveau, oder was heißt das?
Das heißt einfach, dass wir uns dieses Jahr auf Spieler der Jahrgänge 2008 bis 2012 konzentrieren werden. Wo dann die Reise hingeht, wissen wir noch nicht, aber wir wollen erstmal diese Zielgruppe ansprechen und natürlich dann auch Kinder aus der Bergischen Region die Möglichkeit geben, das hier mal kennenzulernen. Es wird mit Sicherheit auch so sein, dass der ein oder andere aus der Profimannschaft bei den Camps mitwirken wird und wir mit Arno ein Trainer im Trainerteam haben, der wirklich eine große Strahlkraft hat, der das unglaublich gut macht, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, der eine wahnsinnige Expertise hat. Und wir versprechen uns dann einfach, dass wir die Kinder hier in der Bergischen Region noch mehr für Handball und natürlich auch für den Bergischen HC begeistern können.
Hat man so noch 2 Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten?
Man hört ja schon raus, es geht ja dann am Ende des Tages auch darum, mehr Talent aus der Jugend rauszubekommen, was dann eben auch Bundesliga-Potenzial hat. Das ist ja das Ziel, was über allem steht. Richtig?
Ja, natürlich ist das unabdingbar, dass wir Bundesligaspieler aus uns selber entwickeln. Also dieser Slogan, die Kraft in uns, der ist ja nicht nur dahergesagt, sondern das ist ja was wirklich ganz, ganz stark fokussiert wird und in Zukunft auch noch mehr forciert werden muss, weil also wir sind ja wirtschaftlich auch nicht in der Lage, irgendwie 18, 19 gestandene Bundesligaspieler zu verpflichten, teilweise aus dem Ausland. So, und zum anderen sind wir stolz auf diese Region und glauben einfach, dass hier so viele talentierte Handballer sind, und denen wollen wir einen Rahmen geben, sich auch zu Bundesligaspielern entwickeln zu können.
Was ja auch die Top-Standorte in der Bundesliga haben, alle Internate. Ist das auch ein perspektivisches Ziel hier, oder ist das einfach zu weit gedacht gerade?
Aktuell nein, sondern wir wollen einfach die Talente aus der Bergischen Region für uns gewinnen und wollen die hier zentrieren. Wir haben sehr, sehr gute Voraussetzungen mit der Sportschule Pfalz zusammen. Da sind die Wege auch unglaublich kurz mit Markus Pütz, der dort Lehrer ist. Ganz viele Trainingseinheiten finden selber in den Sporthallen der Friedrich-Albert-Lange-Schule statt. Da ist ein Kraftraum, die Schülerinnen und Schüler, die dort auf die Schule gehen, haben die Möglichkeit, am Vormittag zu trainieren, sowohl in der Halle als auch im Kraftraum. Jetzt diese Anstrengung, irgendwie ein Internat aus dem Boden zu stampfen, ist aktuell gar nicht nötig, sondern wir wollen einfach noch mehr hier in der Region Präsenz zeigen.
Das heißt aber auch, zum Bergischen Städtedreieck gehören ja auch noch zwei andere Städte, Wuppertal und Remscheid. Das heißt, auch da wird ein bisschen dann versucht der Blick mehr hinzugehen?
Natürlich, aber auch jetzt schon haben wir viele Spieler in den Jugendmannschaften, die auf die Pfalz gehen und die gar nicht selber aus Solingen sind, sondern aus dem Umland.
Die Kooperation mit Opladen, kannst du dir noch mal etwas näher skizzieren? Weil bisher ist natürlich bekannt, Louis Oberhusler hat da mit Zweitspielrecht gespielt, wird das weitermachen in der ersten Mannschaft, die ja dort in der dritten Liga tätig ist. Dazu kommt Tobias Schmitz ja auch jetzt hinzu. Wie sieht das dann noch aus? Kommen da noch weitere Spieler hinzu, erstens? Und zweitens, inwiefern kooperiert ihr auch mit der Nachwuchsabteilung da?
Das Konstrukt schaut so aus, dass wir ein Bundesliga-Team haben, bekanntlicherweise. Und wir haben eine Viertligamannschaft mit der U23. Und dann gab es eben viele Gespräche in relativ großer Runde. Wie können wir es Spielern, die in der A-Jugend sind, wie können wir es Spielern, die gerade aus der A-Jugend in den Herrenbereich gekommen sind, ermöglichen, sich bestmöglich zu entwickeln? Und da das eine sehr, sehr individuelle Entscheidung ist, muss man als Verein eigentlich ein relativ großes Portfolio an Möglichkeiten haben. Und da hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass wir eben diese Kooperation mit Opladen beschließen können. Und das haben wir getan, weil, wie du es ansprichst, für Louis wäre es jetzt ein verschenktes Jahr gewesen, beispielsweise in der vierten Liga im Tor zu stehen. So hatte er jetzt die Möglichkeit, sich wirklich sehr schnell, sehr gut in der dritten Liga zu entwickeln. Genauso ist die Idee mit Tobi Schmitz. Es wird jetzt kommende Saison, wird auch Malte Wolfram, der aktuell noch in der A-Jugend bei uns spielt, wird da mit Zweitspielrecht ausgestattet sein und wird da hoffentlich ein paar Drittliga-Minuten sammeln können. Und also diese Idee verfolgen wir, dass wir quasi für jeden Spieler in jeder oder in fast jeder Situation die optimalen Bedingungen herstellen können.
Das ist aber mehr so in Richtung Bundesliga-Förderung gedacht und weniger jetzt in der B-Jugend oder direkt in der A-Jugend, weil da habt ihr ja die eigenen Mannschaften auch auf Top-Level sozusagen. Da braucht ihr ja keinen Kooperationspartner.
Genau. Also es wird natürlich auch einen regen Austausch unter den Jugendtrainern von Opladen und von uns geben. Dann aber wahrscheinlich eher in die Richtung, dass aus Opladen die Info kommt. Wir haben hier einen, der ist sehr, sehr weit für sein Alter. Schaut euch den mal an. Vielleicht könnt ihr dem in der A-Jugend-Bundesliga-Handball gut tun. Aber das sind auch alles Dinge, die müssen sich noch einspielen und die Abläufe müssen sich noch finden.
Die Nachwuchsbetreuung im Hause Gutbrot zu Hause dürfte sich ja an sich auch verbessern, wenn du jetzt andere Arbeitszeiten hast, oder?
Ja, absolut. Zumindest wird teilweise das Wochenende und Feiertage werden wieder eine Bedeutung haben. Ich bin nicht mehr ganz so abhängig vom Trainingsplan, den Jamal schreibt. Also auf jeden Fall bin ich guten Mutes, dass wir sowas wie eine Routine schaffen können.
Er hat deine Frau schon mit zusätzlichen Aufgaben gedroht, so nach dem Motto, jetzt komm hier nicht mehr mit, ich habe da ein Spiel, ich habe da Training, jetzt mach mal hier zu Hause.
Ja, ich mache ja schon so viel zu Hause, ich schaffe gar nicht mehr.
So. Mauern kann er ja gut, habe ich so eine Erinnerung.
Genau, das haben wir
das ist gar nicht aufgegriffen mehr.
Schon mal, ja, ein bisschen sacken lassen, genau. Okay.
Du hast ja eben deine Sorge um die Zukunft der medizinischen Abteilung geäußert, ne? Ist mir noch eingefallen, sie haben ja noch Linus. Ansonsten das hätte stimmt. Ich mir auch wirklich Sorgen gemacht, ne? Mit Arno und
wollen wir es nicht beschreien, dass da ungeplant allzu viele neue Patienten dazukommen?
Glaube ich auch nicht.
Und die machen ja auch so ein bisschen Basisbetreuung, ist ja immer da.
Ja, Feiertage übrigens, ne? Der Goodie hört auf und die Handball-Bundesliga nimmt zeitgleich das Weihnachtsspiel vom Plan, ne? Ist auch bitte, jetzt haben alle frei.
Ja, wobei das natürlich vor allem für die Spieler, die dann ein paar Kilometer von zu Hause weg sind, hilft das ja natürlich nicht so wirklich. Wenn du am 23. um, weiß ich nicht, wann das Spiel ist, 16 Uhr, 17 Uhr, und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, noch dich ins Auto zu setzen und nach Schweden, Norwegen oder Dänemark zu fahren.
Aber immerhin kannst du fahren, das ging ja bisher nicht. Musstest du dann am 26. oder so spätestens wiederkommen.
Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zu den vergangenen Jahren, das auf jeden Fall.
Rudelfunk. Saisonabschluss Teil 2 ist diese Folge überschrieben. Teil 1 gab es schon direkt nach dem letzten Spiel. Da hat Tom ja auch schon unter anderem mit Jamal Naji und Jörg Förster ein bisschen gesprochen über das eine oder andere im Rückblick. Könntest du sagen, was wären, weiß ich nicht, Top 3, Low 3, so deine Saisonmomente, die aus dieser letzten Spielzeit, auch unabhängig jetzt von deiner Person, rund um den BRC in Erinnerung geblieben sind? Was war der Top-Moment oder das Top-Spiel?
Das Top-Spiel? Ja, ich glaube, das Heimspiel gegen Berlin.
Mhm.
Ja, ich glaube, das war zumindest gefühlt die beste Leistung. Wahrscheinlich findet Per und Jamal noch irgendwas in ihren Statistiken, was nicht so gut war. Aber für mich gefühlt war das sportlich die mit Sicherheit beste Leistung in der Saison.
Der Tiefpunkt sozusagen, der Moment, den du am liebsten streichen würdest, rückblickend aus dieser Saison?
Also wir haben schon 4, 5 Spiele, haben wir wirklich eine Klatsche mitbekommen. Aber für mich persönlich war das Heimspiel gegen Stuttgart. Also zum einen, weil das in dem Spiel unglaublich bitter lief. Man muss sagen, wir haben auch nicht gut gespielt. Aber auch in der Phase tat das schon sehr, sehr weh, diese Niederlage in letzter Sekunde.
Das war so eine Harpune, ne? Eigentlich war das Spiel schon vorbei mit Unentschieden und dann wirft der Torhüter noch einen Ball einfach in 6 Meter Raum und die kriegen 7 Meter. Ja, war schon ein böses Ende. Aber ich fand das Hinspiel in Stuttgart noch schlimmer aus anderen Gründen. Und härter gewirkt hat bei mir noch das Ding in Lemgo, muss ich sagen. Also was so die Leistung jetzt betrifft, aber das war natürlich eine klare Niederlage.
Da können wir jetzt mal abstreichen und vergleichen, was von euren Antworten matcht mit denen von Jörg Förster. Tom hat genau diese Fragen zur Saisonbilanz nämlich auch an den BRC-Geschäftsführer gestellt. Zunächst nach den bittersten Niederlagen.
Also ich finde, die Niederlage gegen die Rhein-Neckar-Löwen war schon ausgesprochen ärgerlich, weil wir sehr nah dran waren, ein Spitzenteam zu schlagen und das relativ früh in der Saison. Und sowas gibt erfahrungsgemäß doch einen großen Schub. Das würde mir als erstes einfallen. Dann natürlich das Auswärtsspiel in Stuttgart. Das war ja so unnötig wie ein Kropf, dieses Spiel zu verlieren. Und man muss auch in der Gesamtzeit sagen, wir sind 8-mal haben wir zur Pause geführt und haben das Spiel nicht nach Hause gebracht. Also diese 8 Halbzeitführungen mit einer anschließenden Niederlage, da sieht man schon, wie viel Potenzial wir haben. Wenn wir das über 60 Minuten konservieren können, auch nur halbwegs, dann werden wir höhere Punktzahlen durchaus ins Visier nehmen können.
Die schönsten Siege?
Für die Mannschaft, für den Verein, für die Zuschauer ganz eindeutig der Sieg gegen Berlin. Das war wie eine Befreiung, endlich mal eine große Mannschaft geschlagen zu haben. Und die Art und Weise, wie dieses Spiel gewonnen wurde, das ist natürlich 100% BRC. Das ist großartig. Das zum einen. Das zweite Spiel, was mir da einfällt, ist der Heimsieg gegen den HSV, wo wir die Sache komplett herumgedreht haben, die ich gerade beschrieben habe, wo wir einen schier aussichtslosen Halbzeitrückstand noch mit unbändigem Willen herumgedreht haben. Und das sind die beiden Spiele, die bei mir zumindest in Erinnerung bleiben.
Und der perfekte Fehlschlag oder der geglückte Fehlschlag in Magdeburg? Hat der auch einen Sonderplatz diese Saison?
Ja, das ist wahrscheinlich die beste Abwehrleistung, die überhaupt eine Mannschaft gegen Magdeburg gebracht hat. Und das ist ein Musterbeispiel, wie eine Mannschaft verteidigen muss, um gegen einen übermächtigen Gegner eine Chance besitzen zu wollen. Also insofern, ja, trotz Niederlage sicher ein Höhepunkt in der Saison.
Also noch ein paar neue Aspekte und Antworten dabei in den Antworten von Statistikfuchs Jörg Förster. Aber was lernen wir daraus nun für die kommende Saison? Und was heißt das für die Erwartungen, die man haben kann? Auch das hat Tom gefragt.
Also nach meinem Dafürhalten ist es so, dass man sportlich über die jetzt vergangene Saison, also gerade abgelaufene Saison, stundenlang philosophieren könnte. Dieses ewige Auf und Ab, diese 6 Spiele mit 10 Toren-Niederlagen, diese knappen Spiele gegen Stuttgart, Rhein-Neckar-Löwen und dergleichen, wo wir mit einem Tor in der Schlusssekunde verloren haben. All das und gekoppelt das Ganze mit den jeweiligen Verletzungspausen, die sich ja Leistungsträger zugezogen haben, hat uns tatsächlich eine Saison beschert, wie wir sie so noch nie hatten. Man wird wahrscheinlich jetzt auch ein paar Wochen brauchen, bis man das komplett reflektiert. Jamal und ich haben heute Morgen zusammengesessen und haben versucht, da mal irgendwo einen Haken dahinter zu machen, aber das ist uns in keinem einzigen Fall gelungen. Also man muss wahrscheinlich ein bisschen Abstand haben, da die richtigen Lehren ziehen. Ich weiß gar nicht, ob es so schlecht ist, das letzte Spiel verloren zu haben. Ich hoffe, dass sich daraus eine Lehre einstellt, dass sich daraus auch durchaus eine Trotzreaktion einstellt. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, die 4 oder 5 Spiele mit einem Tor verloren hat, die dennoch einen sicheren Mittelfeldplatz erreicht hat, das durchaus wiederholen können. Und wenn wir dann gut in der Saison starten und den einen oder anderen Lauf hineinlegen, dann glaube ich auch, dass wir noch besser abschneiden als Platz 12 in diesem Jahr. Das muss unser Ziel sein. Sonst sind wir mit der Entwicklung dieser Mannschaft nicht erfolgreich und das will keiner.
Das will in der Tat keiner, vor allem nicht beim BRC. Würdest du die Einschätzung des Geschäftsführers teilen?
Ich würde zumindest meinem Chef niemals widersprechen.
Sehr gut. Das klingt wie Widerspruch.
Nein, ist es nicht. Tatsächlich ist es ja so, dass wir das häufig gesehen hatten in der vergangenen Saison, dass wir wirklich unglaublich schlechtes Spiel gemacht haben in allen Bereichen. Und 2 Wochen später stehen wir da und es fallen noch 2 Leute aus. Und warum auch immer schaffen wir es, eine wirklich gute Leistung auf die Platte zu hauen. Ja, wie Jörg schon sagte, schwer zu erklären, kann ich mir auch nicht erklären, warum das so war, aber es war mit Sicherheit eine Saison der Extreme, was sowohl die Gemütslage als auch die Leistung angeht.
Rückblickend sind wir uns absolut einig. Wenn ich das jetzt auch mal diesen Blick nach vorne aufgreife, den Jörg da gemacht hat, bin ich auch sehr optimistisch. Also einmal natürlich aufgrund der teilweise ungünstigen Spielverlaufe. Das waren ja doch, ich finde schon, dass man ein paar Punkte mehr hätte holen können, aber ungleich weniger hätte verlieren können, falls du gerade mir folgen kannst, ist ein bisschen verklausuliert gesagt. Ne? Also ich finde, die man geholt hat, hat man auch wirklich zum sehr größten Teil verdient und nicht glücklich geholt, aber man hat doch relativ viele Punkte auch unglücklich verloren oder verloren, weil man so richtig schlecht gespielt hat. Ne? Und wenn man da ein bisschen mehr Konstanz reinkriegt, dann sieht das schon sehr gut aus. Was mich aber vor allem optimistisch stimmt, ist eben die Kaderentwicklung. Ich finde die Zugänge, die stimmen mich fast alle euphorisch.
Wer denn nicht?
Ja, der Haken in der Zahn der Suppe will er jetzt. Können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. dann eben, wenn man jetzt einmal guckt, Linus Andersson ist der älteste Spieler des Kaders mit 33 Jahren nächste Saison. Das hat es auch schon ganz lange nicht mehr beim BRC gegeben. Und trotzdem ist das eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft, die eben sich auch auf entscheidenden Positionen verjüngt, dadurch sicher ja, vielleicht ein Tick weniger verletzungsanfällig wird, vielleicht ein Tick dynamischer wird. Und ja, wie gesagt, da kommen halt ein paar Leute, wo ich die Hoffnung habe, dass da auch so richtig nochmal ein richtiger Schub reinkommt, wenn ich jetzt mal im Positiven anfangen darf. Mats Andersen ist halt ein Spieler, der jetzt für mich mit ganz vielen Vorschusslorbeeren kommt und ich bin sehr gespannt, ob sich denn dieser Wunsch dann auch erfüllt.
Und du hast in der letzten und vorletzten Folge was gesagt, ein Gedanken, bei dem ich mich auch letztens erwischt habe, dass wir eigentlich schon so eine Art Preview die letzten Wochen bekommen haben, weil sich ein Stück weit vielleicht der Mannschaft, die dann auch in der nächsten Saison überwiegend auf der Platte stehen wird, sich schon quasi eingespielt hat. Also auch mit einigen neuen Gesichtern, beziehungsweise wieder dazugekommenen Gesichtern. Elias Scholtes, einer, von dem wir schon viel Potenzial gesehen haben, der vielleicht hier und da manchmal noch ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes übers Ziel oder übers Tor hinausschießt. Aber wenn der, das ist für mich so ein Kandidat in puncto Konstanz, oder? Wenn der das noch
ja,
konstanter abrufen kann.
Genau, das ist ja ein Spieler, der quasi nicht zu stoppen ist. Also um ihn zu stoppen, muss man auf die Bank setzen. Der hört ja nicht auf. Also im Positiven wie auch im Negativen natürlich. Und also da hat man jetzt schon gesehen, dass der in den paar Monaten, die er jetzt hier war, sich halt schon gewaltig gesteigert hat. Und das wird ja auf jeden Fall, wenn er sich jetzt nicht verletzt, wird das noch besser werden. Und genau das, was du ansprichst, ich finde, in letzter Zeit ist es halt aufgefallen, ob das jetzt erzwungen war oder ob das auch zur Taktik gehörte. Es ist schon aufgefallen, dass Jamal Naji halt schon viel das Team der Zukunft auf dem Feld eben hatte. Klar, Arno Gunnarsson durfte am Ende nochmal ran und so, aber er hat schon viel auch den, sag ich mal, dem jungen Kader vertraut, der ja einfach noch besser wird. Es ist das Team, dem er auch in den nächsten ein, vielleicht sogar zwei Saisons vertrauen möchte. Und ja, genau, wie du sagst, also das, ne, dazu gehört natürlich eine gewisse Eingespieltheit, die jetzt schon stärker gegeben ist als vor der letzten Saison. Denn die Saison des Übergangs ist ja jetzt vorbei und jetzt kommt dann hoffentlich eine Saison der Blüte. Um noch auf deine Frage einzugehen, was heißt wer nicht, das will ich damit nicht sagen, aber mich stimmen halt gewisse Zugänge sehr euphorisch und bei anderen habe ich jetzt keine starke Meinung. Also es ist jetzt bei keinem, wo ich sage, oh, das wird aber eine Niete sein, falls das irgendwie rüberkam.
Okay, das kann ich akzeptieren.
Weil es ja aber auch eine spannende Kombi ist. Die erwähnten Jungen mit den starken Routiniers, die bleiben, also mit einem Linus Arnesen, mit einem Thomas Babak, mit Rudek und Peter Johannessen im Tor, plus den anderen, die auch noch da sind, ne? Stutzke, Fratz, Eti oder wieder da sind in dem Fall.
Ja, ich will, weißt du, das Problem ist ja, wenn man jetzt zu optimistisch da drauf haut, dann schürt man vielleicht Erwartungen, die jetzt vielleicht auch übers Ziel hinausschießen. Aber wenn ich das jetzt weiterdenke, dann muss ich dann noch höher ansetzen, weil gerade auf diesen entscheidenden Positionen, Spielmacherposition, Torhüterposition, wo es auf Erfahrung ankommt, hat der BHC Erfahrungen. Auf den anderen ist er sehr jung und zügig und schnell und dynamisch besetzt. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ganz starke Saison wird. Möchte mich aber hier jetzt auch, wie Sebastian Hinze und Jamal Naji das auch tun würden, nicht auf irgendeinen Tabellenplatz einlassen.
Denken wir von einer Saison zur nächsten. Vielleicht wird Isak Persson über den Sommer auch ein bisschen ruhiger und gelassener.
Nein. Ist er nicht?
Findest du ein bisschen impulsiv manchmal noch, oder?
Das weiß Gudi besser.
Das stimmt.
Ja, ist er.
Gab es eigentlich noch, hattest du nochmal in die Mannschaft gefragt, gab es noch irgendwas? Chance verletzte Rache jetzt hier an Fabian Gutbrot?
Nee, ich habe es tatsächlich bewusst gelassen. Okay. Ich dachte mir, komm, kann man dem Christopher Rudek, ich meine der Mannschaft auch mal den Urlaub gönnen. Ne?
So. Da hättest du auch nichts gefunden.
Nee, ist ja bekannt bei dir. Ja.
Hat sich denn eigentlich Christopher Rudek mal wegen dieser Sache in Berlin gemeldet?
Nee, hat er nicht. Aber andere Leute. Tatsächlich hat Jörg Förster angerufen.
Also kurz erzählt für alle, die diesen Podcast bis zu dieser Stelle gehört haben und das vielleicht auch häufiger tun, haben es mitbekommen. Die Löwenzeit ist ausgezeichnet worden mit dem Felddienst Lokalsportpreis. Auszeichnung für Lokalsportjournalismus wird vom Verband der deutschen Lokalzeitungen und Lokalmedien gemeinsam mit der Brauerei Felddienst verliehen. Tom war vorige Woche, der ihn eingereicht hat dort bei diesem Preis, war vorige Woche in Berlin bei der offiziellen Siegerehrung. Da gab es Platz 2 in der Kategorie Online, Platz 2 von 2, muss man dazu sagen. Also insofern, ne?
Wieso 2 von 2?
Weil es nur einen ersten und einen zweiten Platz gibt.
Ach so, ja, aber es gab deutlich mehr Einreichungen.
Ja.
So klingt das. So wie zwei Starter, wir sind Zweiter geworden.
Nein. Yeah. Nein, das heißt, es muss mindestens 3 Einreichungen gegeben haben. Nein, es gibt nur einen. Es gibt eine Kategorie Wort, eine Kategorie Online und eine Kategorie Bild, glaube ich. Ne?
Genau,
und
ich glaube, es gab 192 oder 182 Einreichungen insgesamt.
Ja. Und Platz 2 in der Kategorie Online, darüber freuen wir uns sehr. Und ich hätte gedacht, Christopher Rudek als engagierter Kassenwart hätte sich schon gemeldet und als steter Informant dieses Formats irgendwie seinen Anteil an der Siegprämie beansprucht oder sowas.
Also ich schätze Rudi eigentlich eher so ein Sonntagnachmittag oder Abend dann von der Mannschaft verabschieden, Handy aus bis zur ersten Trainingseinheit oder so. Ne?
Ja, da brauchst du dein Handy nicht ausmachen, da meldet sich niemand bei ihm von der Mannschaft über den Sommer.
Okay, dann hätte er es mitkriegen können.
Ja, ich fand das so großartig, dieses Social-Media-Ding kurz vorm letzten Spieltag, wo Thorsten Hess, der Pressesprecher, noch die Umfrage macht. Da stellt das größte Selbstbewusstsein. Ja, und es war ein ziemlich eindeutiges Ergebnis.
Ja, das war stark. Du warst gar nicht drin, oder, in der Befragung?
Ich glaube doch.
Doch? Hast du auch Rudi gesagt?
Ja.
Hast du auch Rudi gesagt?
Okay. Ja.
Ja. Ja, aber es war halt sehr cool, dass er sich dann selber nimmt.
Selbst auch genannt, dass er noch nicht überrascht war, dass er dieses...
Selbstvertrauen und Arroganz gehen manchmal Hand in Hand.
Das ist ein cooles Format, das hat der Thorsten ja schon das zweite Mal gemacht. Das erste war, wen würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? War auch lustig, aber das zweite war noch besser. Da waren die Antworten halt, es hatte noch die bessere Storyline mit Rudi am Schluss. Ne?
Löwenzeit.
Eine Geschichte, die während dieser Podcast läuft, geschrieben wird, ist die der U21-Union bei der WM. Das erste Spiel liegt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung hinter uns, ist großartig gestartet mit einem souveränen, 35-14, glaube ich, ne? Auftaktsieg gegen Libyen.
Ja, zur Halbzeit 4 Gegentore, also ja. War schon brutal.
Ja, geht es allerdings natürlich auch zeitnah noch weiter, insofern schwierig für uns jetzt auf den letzten Stand einzugehen. Jörg Föste, der da ja auch als Funktionär, als DRB-Funktionär mit dabei ist, war da jedenfalls vorab sehr, ich sage mal gerade so, euphorisch.
Ich glaube, dass diese Mannschaft einer der besten Jahrgänge ist, die wir hatten in der jüngeren Vergangenheit und ich traue ihr den Titelgewinn zu.
Das ist meine Ansage.
Ja, und wenn ich mir das Spiel so gestern angeguckt habe, da kann man natürlich jetzt beim Gegner nichts sagen, aber die Position von Elias Scholtes, Rückraum rechts, ist natürlich enorm stark besetzt, sodass sogar Elias jetzt nicht nominiert war. Er war quasi 17. Spieler, weil mit Renas Uscins und Nils Lichtlein sind natürlich schon zwei Top-Linkshänder da. Also wird jetzt auch interessant, wie Martin Heuberger, der Bundestrainer, da durchwechselt.
Ja, insgesamt wird es ja auch dann mit Blick auf die Senioren-Turniere, die uns bevorstehen, an sich ein gutes, wenn wir mal so pauschal drauf schauen, könnte es ein sehr gutes und spannendes Handballjahr in Deutschland und auch für unsere Region werden.
Ja, absolut. Also die Handball, was ist es denn? EM, ne?
Ich komme auch mal durcheinander, aber EM. EM.
Ne? EM. EM. Kommt jetzt, ja.
Handball und Fußball, EM, nächstes Jahr in Deutschland, das hat man merkt. Das ist immer gut zu
merken. Ja, gerade auf Fußball kann man sich ja freuen. Ne? Also die Handball-Europameisterschaft im nächsten Januar wird natürlich ein Spektakel-Eröffnungsspiel in Düsseldorf, in der Merkur-Spielarena. Da möchte man ja einen Rekord auch aufstellen, was die Zuschauerzahl betrifft. Und ja, ich gehe davon aus, dass es in Deutschland auch gelingt, gerade wenn man halt diese Handballbegeisterung, die ja also wirklich da ist, was Zuschauer betrifft, auch jetzt wieder beim Champions League Final vorgesehen hat. Langsess Arena, wie auch beim DRB Pokal Final vor, bis auf den letzten Platz gefüllt. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das dann da auch abgehen wird und was da für eine Euphorie dann auch, ja, nicht nur in dem Stadion oder danach in den Hallen ist, sondern eben auch dann medial entsteht. Wenn die Mannschaft da eine gute Leistung bringt, dann kann das auch nochmal einen richtigen Schub für den Handball geben. Das ist ja auch das große Ziel des DRB, logischerweise. Abgesehen vom Titelgewinn.
Andere Gründe, was lässt dich gespannt auf die kommende Saison, wenn du so an die Bundesliga denkst, schauen?
Mhm. Was werden vor allem natürlich die Performance des Bergischen HCs. Also das ist das, wo ich wirklich am gespanntesten entgegenblicke. Ich wünsche mir, dass die Jungs fit bleiben, weil ich glaube, dass wir wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Mit einem Kern, der jetzt so schon längere Zeit zusammen ist, die auch schon viel gemeinsam erlebt haben, die einfach auch sportlich eine hohe Qualität haben und wir schon ausnahmslos alle Neuzugänge, die wir bekommen werden ihren Teil dazu beitragen, dass das eine hoffentlich erfolgreiche Saison wird.
Nächste Woche werden wir vielleicht ein bisschen schlauer sein, Tom, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, welche Rolle die Solinger Klingenhalle in der neuen Saison spielen wird. Da gab es doch jetzt, oder gibt es irgendeine Verbandstagung, wo es auch um das Thema geht, ne, ob das mit Übertragen und allem noch funktioniert?
Ja, ist die Sitzung von der HBL. HBL.
Ne? Nächste Woche ist es, glaube ich. Ne?
Ja, zwei Tage. Da geht es um die Einführung des Videobeweises und was man da für Rahmenbedingungen erfüllen muss. Denn da braucht man halt ein bisschen Platz neben dem Feld oder ja, da, wo auch der Zeitnehmertisch ist. Und da ist in der Klingenhalle natürlich extrem wenig Platz. Und das Feld ist wohl auch nicht durch die Balkone auch nicht irgendwie großartig zu verschieben. Von daher kann es sein, dass die Klingenhalle allein deshalb aus dem Portfolio rausfliegt, aber es bleiben ja sowieso die alten Probleme. Ich denke, ob jetzt genau dieser Grund dann eben den Ausschlag gibt, dass man da gar nicht spielt, die Klingenhallenperspektive für die nächste Saison ist relativ düster. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da besonders viele Spiele absolviert werden, selbst wenn es möglich wäre.
Bevor wir so langsam endgültig den Haken an diese Saison und diese Löwenzeit Saison machen, ein Lieblingsthema in Anführungszeichen, was uns jetzt schon seit 2-3 Jahren verfolgt. Wann glaubst du, werden wir in puncto Arena-Diskussion Neues hören? Die Stadt hat es ja jetzt erstmal ein Stück weit abgeräumt. mit der Feststellung oder der Entscheidung, dass man das Thema Klingenhalle als Arena-Standort nicht weiter verfolgt. Es hieß, es gibt potenzielle Investoren, die aber wohl eher ein anderes Grundstück, also nicht die Klingenhalle, im Blick haben und man jetzt erstmal abwarten will, wie auch generelle Preisentwicklungen, Baubranche, etc., die ganzen Rahmenbedingungen für Finanzierung, die man für so ein Megaprojekt braucht, vorangehen. Ich denke mal, es wird da auch im Hintergrund um die Gespräche über das Grundstück oder die Grundstücke, die man da im Blick hat, möglicherweise gehen. Denkst du, wir hören in diesem Jahr noch was dazu?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube vor allem, dass man halt diesen Fehler nicht machen möchte, irgendwie das Grundstück an die Öffentlichkeit zu tragen, das Wunschgrundstück, bevor man das nicht auch wirklich besitzt oder weiß nicht, was da für Möglichkeiten gibt, ein Vorkaufsrecht hat oder ähnliches. Wird man das ganz unterm Deckel halten, wo das dann eben geschehen soll? Denn wie es anders laufen kann, hat man ja beim Piepersberg gesehen. Da hat es ja hinterher nicht funktioniert. Lassen wir mal jetzt dahingestellt, woran es jetzt ganz genau lag. Aber da stand das Grundstück lange fest, wo man es hinhaben möchte. Aber man hat das Grundstück nicht gehabt und am Ende ist es dran gescheitert, das Grundstück eben zu bekommen. Und ja, von daher glaube ich schon, dass die Investoren, die nicht genannt werden wollen, das jetzt eben auch ernsthaft durchziehen. Und wenn sie dann das Grundstück haben oder die Option auf das Grundstück haben, dass es dann auch an die Öffentlichkeit geht. Ich bin jetzt gar nicht so pessimistisch, was das alles betrifft. Ich glaube, da ist jetzt noch eine Chance, aber wenn man die jetzt nicht ergreifen kann, muss man sich schon Sorgen machen um Handballstandort, wirklich konkret in Solingen.
Wir werden es auf jeden Fall gespannt weiter verfolgen. Möchtest du noch was loswerden? Heute Gelegenheit, es endlich mal zu sagen.
Glückwunsch zum Veltins, wie hieß das?
Veltins Pokalsportpreis.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Das klingt habt ihr euch tatsächlich verdient. Ihr drei, inklusive Christopher.
Ja, danke.
Danke. Sehr gerne, auch im Namen meiner Eltern. Möchtest du noch was sagen, Tom? Letzte Worte für diese Saison?
Nein, kleines Päuschen jetzt. Und dann hören wir uns dann, so hoffe ich doch, Ende August wieder, ne? Oder Mitte August.
Wann geht's los? Wann ist der erste Spieltag?
Ich meine, es ist letztes Augustwochenende oder vorletztes Augustwochenende. Also es geht auf jeden Fall schon im August los, wenn ich jetzt nicht vollkommen daneben liege. Und wir werden ja sicher einen Saisonausblick machen, oder?
Auf jeden Fall.
Sei denn, du bist im Urlaub.
Nö, bis dahin bin ich wieder da.
Na dann.
Ich orientiere meinen Urlaub natürlich an den Spielzeiten der Bundesliga. Woran sonst?
Möchte denn Fabian Gutroth nicht noch erzählen, was sein absolutes Highlight in 10 Jahren BRC war? Da wird dir doch jetzt mal irgendeine Idee gekommen sein über die letzten 1,5 Wochen.
Na, ich hatte 8, glaube ich. 8 oder 9.
Na super. Da habe ich uns kurz vor Ende der letzten Löwenzeit dieser Saison hier noch eine Technikpanne reingebaut. Aber genau so ist es passiert. Normalerweise würden wir jetzt Fabian Gutbrot hören, der uns von seinen 8 Highlights erzählt. Das hat er auch getan. Aber genau an dieser Stelle während der Aufzeichnung habe ich hier rechts am Aufnahmecomputer irgendeine Taste gedrückt, die offenbar die Aufnahme kurzzeitig gestoppt hat. Dass das so ist, habe ich aber erst jetzt, wir haben es ungefähr 7 Stunden nach dem Interview mit Fabian Gutbrot, gemerkt. Verdammt. Dabei war es doch so eine schöne Antwort. Aber ich kann euch ja noch erzählen, was er gesagt hat. Diese 8 Highlights, das waren nämlich 8 Mannschafts- oder Mannschafts- und Staff-interne Saisonabschlussfeiern im Hause von Geschäftsführer Jörg Föste. Das scheint nicht nur feuchtfröhlich, sondern berüchtigte Feiern gewesen zu sein. So hat sie Fabian Gutbrot uns jedenfalls umschrieben. Nur einmal, nämlich im Jahr des Abstiegs, gab es diese Feier nicht. Und Tom konnte sich daran erinnern, dass es in früheren Zeiten auch Einladungen an die Pressevertreter gab. Eskalierend ist als Stichwort gefallen. Ich weiß es nicht. Ich war nie dabei. Vielleicht wollte Jörg Föst auch verhindern, dass das hier erwähnt wird und hat irgendwo einen Magnet im Hintergrund. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ja, stattdessen hören wir ihn jetzt nochmal. Denn wir haben zum Abschluss der Saison auch noch einen Gruß vom BRC-Geschäftsführer bekommen.
Ja, herzlichen Dank an dich, Tom, für die Begleitung, an alle Hörer, die Interesse gezeigt haben und Zeit investiert haben und das Team von Radio RSG, was ja sehr viel Arbeit im Hintergrund hat. Danke für alles und wir freuen uns auf die nächste Spielzeit.
Ja, danke Thorsten, du Team von Radio RSG.
Sehr gerne, ich gebe es mir weiter. Ja, wir wollen aber an dieser Stelle ganz herzlich danken all denen, die uns immer sehr fleißig Feedback geben, weil sie die Löwenzeit regelmäßig hören, weil sie uns versorgen, mal mehr oder mal weniger direkt oder indirekt mit Infos, Kontakten. Dir, Tom, vor allem, der ja sehr viel Arbeit im Vorfeld immer hat, unsere Gäste zu organisieren, die hier und da auch mal einen Termin verschieben müssen, kurzfristig.
Extrem selten.
Extrem selten. Bei Fabian war es manchmal nur 3-mal, dass er den Termin heute verschoben hat. Andere haben wir gar nicht gesehen, aber...
Die Folge von Sieben Schönigsten hast du nur nicht geschnitten, oder?
Das stimmt, die liegt noch im Keller. So, Schluss mit Lustigkeit hier. Wir sagen ganz herzlichen Dank, das war die Saison 2022-23 mit der Löwenzeit. Dir, Fabian, erstmal eine gute Zeit mit der Familie, hab einen guten Sommer, einen schönen Urlaub zwischendurch und wir freuen uns, dich auch weiterhin regelmäßig beim BHC begleiten zu dürfen.
Vielen Dank, die Freude ist auf meiner Seite.
Danke dir, Tom.
Ja, einen guten Sommer an alle und ich hoffe, wir sehen uns dann, hören uns gut erholt wieder.
Bis dahin. Macht's gut.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.